Permanent Make-up lebt von einer ruhigen Hand und einem klaren Blick. Ich bin Sascha von Skoleo und spreche mit Silvia über die Kunst, Gesichter sanft zu verändern. Willkommen zu unserem Gespräch. Ja, hallo, willkommen zurück. Heute mit Folge 3. Wir haben ja schon zwei Folgen hinter uns und heute geht es mal um Farben verstehen statt raten. Warum Farbenlehre allein nicht reicht und wie man echte Sicherheit bekommt. Pigmente lesen, Fehler vermeiden, Hauttypen richtig einschätzen. Und ich glaube, ich starte gleich mal mit der ersten Frage an die Silvia. Ja, viele Anwenderinnen glauben, man müsse nur die Farbenlehre kennen und dann läuft es irgendwie schon. Warum ist es in der Praxis viel komplexer?
Ja, es gibt natürlich im Bereich der Pigmentierfarben gibt es ja sehr unterschiedliche Qualitäten. Und wenn man sich jetzt ja schon auch mal auf eine Qualität konzentriert, heißt von einem Hersteller, muss ich natürlich trotzdem wissen, wie sich eine Farbe verhält, auch wie sie zusammengesetzt ist. Einfach die Philosophie auch eines Farbtons. Ich muss einfach wissen, woraus eine Farbe besteht, was für Pigmente enthalten sind, warum und wieso Farbe verblasst oder nicht verblasst, warum Farbe im Augenbrauenbereich grau, grün oder rot werden kann, was natürlich jetzt das Letztere ist natürlich nicht günstig. Auch der grüne Umschlag ist nicht wirklich günstig. Und dazu muss ich einfach wissen, ein bisschen was über Farben wissen, was die meisten Händler ihren Anwendern gar nicht weitergeben. Ich mache das schon, dass ich meinen Anwendern einfach ganz genau erkläre, warum die oder jene Inhaltsstoffe bei einer Farbe wirklich wichtig sind. Ich kann auf die Inhaltsstoffe gerne eingehen, oder das ist dann deine nächste Frage vielleicht sogar?
Nee, meine nächste Frage wäre eher so Richtung Pigmente lesen. Aber geh doch mal, das waren jetzt ganz viele interessante Punkte. Also ich würde hier schon noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich denke, es hören ja hier auch Anwenderinnen, aber genau, auch Kundinnen oder Kunden. Und ich glaube, das ist schon ein spannendes Thema, weil das ist ja das, was in meinem Körper landet.
Richtig, also grundsätzlich ist es immer so, dass die Pigmente, sie werden ja in die Haut eingebracht, ja. Und wenn eine Farbe in die Haut eingebracht ist, dann bleibt sie ja mal Minimum 1 bis maximal auch mal 10 Jahre in der Haut bestehen. Tattoofarben sind ja so ein Leben lang in der Haut stabil, was es bei Pigmentfarben wiederum nicht wirklich gut wäre. Ja, ich habe manchmal Kunden, die ganz stolz erklären, dass die Braue schon seit 10 Jahren hält, aber das ist natürlich gar nicht so toll.
Weil warum?
Weil eine Pigmentfarbe in der Haut sich irgendwann farblich unschön verändert, weil sie ja UV-Strahlung ausgesetzt ist. Da kann sie noch so lichtstabil sein. Je länger Farbe in der Haut verbleibt, desto mehr kann sie sich irgendwann, gerade Schwarztöne oder auch Augenbrauentöne, Brauntöne können sich unschön verändern. Mhm. Dass eine Augenbraue dann gräulich wird und dann wird das Gräuliche, irgendwann geht es ins Bläuliche oder Grünliche über. Es kommt auf die Farbqualität an. Mhm. Ja, und eine Farbqualität, die nicht wirklich fürs Permanent Make-up geeignet ist, die bleibt nämlich eben diese 10 Jahre in der Haut. Mhm. Und eine gescheite Farbe, eine gute Farbe, gerade im Augenbrauenbereich, die sollte einfach mal so nach 4-5 Jahren einfach schön verblassen. Okay. Und nicht umschlagen in eine andere Richtung.
Also ich oute mich ja hier als Tintling, also ich bin ja auch tätowiert und ich kann mir schon vorstellen, wenn man so ein Tattoo hat, dann ändert sich ja mit der Zeit, ist ja klar. Aber das ist jetzt zum Beispiel am Bein, Arm oder Oberkörper und so ein Tattoo, wenn das die Farbe ändert, dann fällt das natürlich mit der Zeit auf. Aber was man hier wissen muss, ist, finde ich, es ist ja jetzt, so ein Tattoo ist ja nichts, wo man jetzt permanent im Gespräch angucken muss, wie eine Augenbraue oder eine Lippe. Genau. Also da ist ja dann eine Farbnuancenänderung beim Tattoo, ist halt etwas, das nimmt man mit, man akzeptiert es, man kann es nochmal vielleicht nachstechen lassen oder man kann ja einfach damit leben, weil es ja eigentlich jetzt nicht so wichtig ist, ob jetzt mein Tattoo am Arm ein bisschen heller oder dunkler wird. Aber ich kann mir vorstellen, bei Augenbrauen oder bei Lippen oder bei Lidstrichen, da macht es doch was aus.
Also beim Tattoo ist natürlich auch oft die Kleidung noch über dem Tattoo. Ja? Da ist die Hose oder auch der Pullover, das Hemd deckt das Tattoo ab. Eine Lippenkontur oder auch eine Augenbraue ist permanenter UV-Strahlung ausgesetzt. Ja, und permanenter Witterung und es wird jeden Tag gewaschen. Gut, wir duschen uns auch jeden Tag. Also auch das Tattoo wird jeden Tag gewaschen. Aber die Pigmente sollten halt trotzdem wirklich so stabil sein, dass sie einfach diese 4, 5, 6 Jahre in der Haut verbleiben und dann aber in der Zeit langsam gleichmäßig verblassen. Die Farbechtheit ist einfach wichtig und auch die Hautverträglichkeit ist wichtig. Und die Farbechtheit bedeutet einfach, dass eine Augenbraue nicht nach einem Jahr rot wird. Weil das Rotwerden, das ist dann der nächste Punkt, woraus die Farben zu bestehen oder bestehen sollten, dass sie gerade im Augenbrauenbereich wirklich Eisenoxid, also relativ eisenoxidfrei sind. Eisenoxide bewirken, und das wissen leider immer noch ganz viele Anwender nicht, dass die Augenbrauen nach spätestens einem Jahr rot werden, rot oder orange. Mhm. Ja, manchmal auch grün, wenn es ganz dumm läuft. Und das ist natürlich nicht wirklich förderlich für meine Reputation als Pigmentiererin, ja. Weil die Kundin, die kommt dann nicht mehr. Oder sie kommt vielleicht doch, weil sie es gar nicht merkt. Dann lässt sich die Braue einfach auffrischen, weil sie sagt, die ist jetzt hell geworden. Und man sieht aber nicht, dass die eigentlich rötlich ist.
Okay.
Und rote Augenbrauen, rot werdende Farben, das ist für mich ein riesengroßer Dorn im Auge. Das hatten wir zu Beginn meiner Zeit, wie ich angefangen habe, gab es nur eisenoxidhaltige Augenbrauentöne. Mhm. Und da haben wir dann wirklich angefangen, Farben zu entwickeln aus organischen Pigmenten. Das sind nämlich diejenigen, das sind die synthetischen Pigmente, die eben nicht die Eigenschaft haben, rot zu werden.
Okay.
Ja, aber zu Beginn dieser Farbtöne hatten wir dann das Problem, dass die einfach zu grau waren. Dann haben wir den Augenbrauen wieder ein Orange beigemischt. Dann wurde die Farbe weicher, dann ist dieser Grauton ein bisschen neutralisiert gewesen. Und mittlerweile haben wir wirklich das ist jetzt schon auch wieder über 20 Jahre her. Und wir haben eigentlich bis heute organische Farbtöne, auch jetzt nach der REACH-Verordnung. Da gab es nochmal da sind ja diese Eisenoxidfarben auf dem Markt aufgetreten. Die gibt es leider auch teilweise immer
durch
noch.
Durch die REACH-Verordnung?
Nein, die gab es vorher schon, aber dann wieder so ein bisschen verstärkt, weil einfach viele Pigmente nicht mehr verfügbar waren. Mhm. Dann haben wir das wieder gesehen, dass es rötliche Augenbrauen gibt. Und wir haben ja dann angefangen, diese Augenbrauenfarben wirklich mit organischen Pigmenten herzustellen. Auch da ist ein Rot beigemischt, damit die Farbe einfach weicher wird, vom Farbton her, aber es ist einfach ein Rot, was sich später nicht durchschlägt, sondern was einfach nur ein Mischton ist, weil ein Braunton lässt sich nur herstellen mit Rot, Grün, Gelb und Schwarz.
Also das bedeutet, das sind Rottöne drin, aber die halten die Balance. Sodass es einfach
der Unterschied ist, wenn eine Augenbraue später rot wird, dann ist das ein Eisenoxid.
Das oxidiert ja dann.
Richtig, was in der Haut oxidiert und deswegen wird das rot-orange. Mhm. Und wenn ich aber ein Rotpigment beimische, das oxidiert ja nicht. Das ist ja nur dazu da, damit der Farbton praktisch einfach wärmer wird.
Okay.
Ja?
Ja, also es ist ein spannendes Thema, wenn man so überlegt, okay, also man hat ja jetzt nicht nur die klassische Farbenlehre, sondern man muss ja auch über diese Dinge Bescheid wissen. Mhm. Und ich finde es ja wirklich höchst kritisch anzusehen, wenn es dann so... Ja, wenn Farben mit diesen Eisenoxiden verarbeitet werden, weil ja das dann schon voraussehbar ist, dass ja dann ein schlechtes Ergebnis am Schluss
dabei ist. Also die Eisenoxide sind nicht unbedingt schlecht. Ja. Die haben wir im Lippenbereich zum Beispiel auch und da machen die eigentlich richtig schöne Farbergebnisse. Mhm. Da sich ja die Branche auch immer wieder neu erfindet, gibt es den ganz tollen Ausdruck jetzt Hybridfarbe. Ja, die gab es vor 30 Jahren, gab es doch keine Hybridfarbe. Doch, die gab es schon, aber die nannten wir nicht so, weil einfach synthetische, anorganische und organische Pigmente immer schon zusammengemischt wurden. Und jetzt gibt es halt Hybridfarben und das ist nichts anderes als eine Farbe, die Eisenoxid und also anorganische und organische Pigmente enthält. Auch unsere Augenbrauenfarben enthalten noch teilweise Eisenoxid, aber eben nicht den Farbton, der später oxidieren kann, sondern ein Weiß. Ein Weiß ist ein Eisenoxid. Mhm. Ja. Ein Gelbpigment ist auch ein Eisenoxid, was aber später nicht rot wird, zum Beispiel. Ja.
Okay.
Und also das sind immer Mischungen, zwischen anorganisch, also nicht zwischen, sondern Mischungen aus anorganisch und organisch. Mhm. Ja, es gibt ein reines Schwarz, Carbonschwarz, das ist ein Kohlenstoff. Mhm. Es ist auch eine anorganische Farbe, ist aber ein Farbpigment, das einfach sehr, sehr gut hält. Und das wiederum wird auch wieder mit einem Eisenoxid-Farbton gemischt. Ja.
Ist wirklich schon, da muss man ja, da braucht man eigentlich einen Chemiker, oder?
Naja, klar, ein Chemiker mischt ja auch unsere Farben. Der stellt ja auch unsere Farben her. Also ich mache es nicht im Labor mit Reagenzglas, sondern das macht schon ein Chemiker, ganz klar, der sich auch mit den Farbmischungen oder Pigmenten gut auskennt. Und wo wir ein bisschen Einfluss haben drauf, das ist einfach die Farbtöne. Ja? Okay. Dass man einfach hergeht und sagt, wir wollen jetzt ein Mittelbraun in der Nuance oder ein Mittelbraun in der Nuance, dann eine, die ein bisschen wärmer wird, eine, die ein bisschen kühler wird, einen dunklen Farbton. Und bei den Lippen natürlich ist es ganz, ganz unterschiedlich. Da gibt es ja Farbtöne von ganz hellen Nudtönen bis hin zu Bordeaux und Pflaume und oder echt richtig schöne, knallige Rottöne. Da gibt es ja alles Mögliche. Und das wird ja alles untereinander auch gemischt zum Beispiel.
Ja. Ja? Und so entstehen dann auch die tollen Farbnamen von deinen Farben.
Ja, das sind halt Fantasienamen, die ich mir dann immer zur Farbe passend ausdenke.
Okay.
Richtig, ja.
Ja. Wenn du sagst, man muss Pigmente lesen können, was bedeutet das genau? So, also
ja, ich muss einfach ein bisschen ein Gefühl kriegen. Und auch das ist wieder, was wir schon in anderen Podcasts besprochen hatten. Das liegt einfach daran, oder es hängt von der Erfahrung der Pigmentierer ab. Mhm. Ja? Die kriegen natürlich eine Farbkarte und da sind alle Farben auf einem weißen Untergrund. Und das soll auch nur immer eine Orientierung sein. Und wenn ich dann natürlich höre, ja, aber das sieht aber jetzt ganz anders aus als auf der Haut. Dann sage ich, ja, weil wir haben hier einen weißen Untergrund und da haben wir eine Haut als Untergrund.
Du meinst jetzt die Farbkarte?
Die Farbkarte, ja. Und und ich muss eine Farbe einfach verstehen. Ja, wenn ich eine Farbe auf dem Handrücken auftrage, und das ist die erste Aufgabe, die man machen muss, wenn man mit neuen Farben anfängt oder man mit einer neuen Farbe anfängt, dass man sich die bestellt, dass man die auf dem Handrücken sich aufträgt und genau schaut, aha, wie sieht denn die aus? Ja, die hat so ein bisschen einen Orangeton, die nächste hat mehr Rotton, die nächste hat mehr Roseton, und das muss ich mir so ein bisschen verinnerlichen. Dann muss ich schauen, was habe ich jetzt für eine Kundin. Wenn die eine kühle Lippe hat, dann sollte man immer etwas konträrer arbeiten. Das heißt dann eher mit einem Aprikotfarbton, oder wenn die Lippe sehr, sehr blass ist oder sehr, sehr hell ist, habe ich beide Möglichkeiten. Kann ich sowohl in einem kühlen als auch warmen Farbton arbeiten. Mhm. Und das sind so Dinge, die muss ich halt verstehen. Die kriege ich dann auch im Coaching mit in der Farbenlehre. Oder auch wenn ich eine Kundin habe mit sehr viel Rotuntergrund, dann nehme ich für die Augenbraue keinen Farbton, wo ich genau weiß, der kann ein bisschen grau werden. Weil das bei einem Hautuntergrund, der sehr viel Rötungen hat, kann so ein Farbton einfach grauer vom Endergebnis werden, als wenn ich einen Hautton habe, der so ein bisschen ins Gelbliche geht.
Okay.
Ja, oder einen wärmeren Farbton hat eigentlich, ja. Also ich persönlich nehme eher am liebsten warme Farbtöne für Augenbrauen, weil die einfach weicher und schöner aussehen im Gesicht.
Und woran erkennt man beim Pigment, wie sich dann in der Haut entwickeln wird? Weil
das ist eine Erfahrungssache. Das ist definitiv.
Aber lernt man bei dir im Coaching? Oder
kann man fast nicht lernen, man kriegt so Richtlinien mit. Ja. Ich sage zum Beispiel, ein Manuka, das ist eine Augenbrauenfarbe, das ist ein Graubraunton. Mhm. Ein Muskat ist ein warmer Farbton. Ja. Mhm. Und ich Manuka ist ein Farbton, ein Graubraun, also ein schlammiger Farbton, der jetzt bei einem Hautton, wie ich es gerade sagte, der viel Rotpigmente hat, kommt die viel zu grau raus. Habe ich aber jetzt eine sehr gleichmäßig schöne Haut, ich weiß gar nicht, wie man den Farbton nennen kann, also einfach mehr einen wärmeren Hautton, kommt ein Manuka, obwohl es ein schlammiger Ton ist, nicht zu grau raus.
Aber das ist ja dann auch der Vorteil von dem Fachchat bei WhatsApp, dass dann die Leute wirklich sagen können, schau mal her, das ist meine Kundin, was kann ich
hier? Was nehme ich denn da?
Was nehme
wird
ich
ja
da?
Sehr oft gefragt.
Genau. Ja, genau, richtig.
Und ich poste auch sehr viel Farbergebnisse. Es ist wirklich eine Gefühlssache. Ich persönlich habe im Gefühl, was nehme ich jetzt für die Kundin? Ja, bei der einen greife ich zu der Farbe, bei der nächsten greife ich zu der Farbe. Das ist die Erfahrung. Und deswegen ist es ja beim Permanent Make-up wichtig, dass man viel arbeitet.
Ja, du machst ja auch ganz viele Farbmischungen dann.
Und auch Farbmischungen. Dass ich weiß, ein Muskat, bei der Kundin wäre das toll, aber ich mische noch ein bisschen was Helleres dazu. Mhm. Ja, und klar sagen dann viele, ja, aber ich mag nicht immer mischen. Warum denn nicht? Dann bekomme ich doch die wirklich individuelle Farbtöne
gemischt. Es geht ja am Schluss darum, die Kundin, das hatten wir ja in der vorigen Folge, natürlich behandeln.
Ganz genau. Und man fängt auch gerne eher mit einem helleren Farbton an, wenn man sich nicht sicher ist, als gleich den puren Mittelbraunton, die schon auch satter sind. und dann habe ich eine zu dunkle Augenbraue, lieber erstmal ein bisschen heller anfangen, dann ist es doch wirklich toll, wenn ich einen hellen Mischton habe.
Ja.
Ja, wir arbeiten ja im Ring, das sind so Fingerringe, wo man die Farbe hochzieht oder auch kleine Töpfchen. Da kann man ganz toll ein paar Tropfen von dem mittelbraunen Ton rein tropfen und dann ein Tropfen, zwei Tropfen vom hellen Farbton, vermischt es ein bisschen, dann habe ich einen helleren, sanfteren Farbton. Einfacher geht's nicht.
Ich finde es ja auch ein super Service. Von euren Farben kann man sich ja auch diese kleinen Spritzen, diese Kanülen bestellen, um sie auf dem Handrücken zu testen.
Genau.
Und dann ja vielleicht auch so kleine Mischversuche zu machen.
Ganz genau, ja.
Dass man einfach weiß, okay, weil die Farben kosten ja Geld, dass man sich dann im Endeffekt auch jetzt nicht verkauft.
Richtig.
Sagen wir mal. Ja, genau.
Und die Bereitschaft zum Mischen soll einfach da sein. Weil wir können das auch anders machen, dass wir 50 verschiedene Lippenfarben anbieten und dann müssen sich aber wirklich alle auch die 50 kaufen. Das ist dann ganz schön viel Geld. Oder auch 30 verschiedene Augenbrauentöne, weil das Muskat dreimal unterschiedlich heller gemischt ist.
Aber ich glaube nicht, dass das dann irgendwo besser ist.
Nein.
Weil dann habe ich ja noch mehr Probleme, welche Farbe ich nehmen soll.
Ich spreche ja nur von unseren Anwendern, die mischfaul sind und einfach nicht mischen wollen. Aber gerade da kann ich doch ganz toll, auch im Lippenbereich, ganz tolle Mischungen herstellen. Ja?
Ja.
Da brauche ich natürlich schon ein bisschen ein Gefühl für Farbe. Aber das setzt sich voraus, wenn jemand pigmentiert, dass er auch wirklich ein Gefühl für Farbe hat und fürs Gesicht auch. Ja?
Das habe ich ja schon miterlebt bei den Coachings, da bekommt man ja auch wirklich gute Tipps.
Natürlich, da mischen wir ja auch Farben auf dem Handrücken und gucken, was zusammenpasst. Und ich meine, im Grunde gibt es eine ganz einfache Regel. Ich kann jeden dunkleren Farbton mit den helleren Farben heller mischen. Oder kann in den ganz hellen Farbton einen Klecks von was Dunklerem reingeben, damit die Farbe ein bisschen satter wird. Ganz einfach.
Okay.
Dunkle Farben heller mischen, helle Farben mit einem Klecks Dunkelfarbe ein bisschen satter.
Okay.
Oder einem Orangeton einen Klecks Rot geben, dann kriegt der ein bisschen mehr Leuchtkraft.
Kann man auch so sagen, wenn man jetzt so mal den Hauttyp anguckt, man lernt ja im Coaching, zu welchem Hauttyp passt ungefähr welche Farbe. Kann man dann eigentlich so viel falsch machen, wenn man da so mal ein bisschen falsch mischt? Oder ist es dann schon aufgrund der Grundfarbe doch ja dann irgendwie immer passend?
Es ist wirklich, muss ich auch wieder sagen, es ist ein Gefühl. Entweder ich habe ein Gefühl und sehe, was habe ich da für eine Kunde, was habe ich da für einen Hautton? Ich brauche ein gescheites Licht in der Kabine, in der ich pigmentiere. Ja, wenn ich mit einem gelben, warmen Licht arbeite, wo ich noch nicht mal richtig den Hautton sehe, dann muss ich das ändern.
Und also
das
eigentlich ist, Tageslichtlampen.
Das ist, ja, und das ist leider in ganz vielen Kosmetikkabinen so, dass schon mal dass es mit dem Licht schon losgeht und die Pigmentiererin gar nicht wirklich erkennt, was habe ich denn da für einen Hautton, weil das Licht einfach zu dunkel ist.
Aber meine Frage war auch dahingehend, weil es geht ja darum, die Leute ja gegen die Mischfaulheit ein bisschen zu motivieren. So viel falsch machen kann man da nicht. Wenn man jetzt sagt, okay, der Grundton passt zur Haut und ich würde es ein bisschen heller oder dunkler machen, es hält doch eh nach, oder nach der Abheilung?
Es hält ja ein bisschen nach. Also die Augenbrauenfarben halten fantastisch, da geht nicht viel verloren. Da muss man auch wirklich, aber das kriegen auch alle im Coaching mit, auch meine Anwender wissen das, dass man die Augenbrauenfarben wirklich mit wenig Durchgängen einarbeitet und lieber ein bisschen heller lässt, als da zu viel, zu oft drüber zu gehen, weil die einfach gut halten. Lieber noch mal einmal ein bisschen mehr nacharbeiten. Es gibt immer eine Nachkontrolle. Und Lippen werden immer 50% heller. Die sehen leuchtend aus nach der Pigmentierung und das sind auch deswegen auch Vorher-Nachher-Bilder, was wir schon im anderen Podcast angesprochen hatten, damit ich meinen Kunden wirklich zeigen kann, die jetzt eine Lippenkontur wollen, schau mal, so ist die Lippe, wenn sie frisch pigmentiert ist und so ist sie abgeheilt. Und dann kommt immer, oh wow, so will ich das auch, aber so hätte ich es nicht gewollt. Oder ich habe sogar Bilder von Lippen, die gerade am Abheilen sind, wo es dann krustelig aussieht, damit man einfach sieht, nach 3 Tagen sieht die Lippe einfach nicht schön aus, weil dann geht halt die Kruste runter. Und damit man sich das aber vorstellen kann, zeige ich das auch meinen Kunden. Ja, und deswegen auch wirklich diese Bilder machen, das ist ganz, ganz wichtig.
Okay.
Ja.
Lass uns mal da noch ein bisschen tiefer reingehen. Ja. Was sind denn so Fehler, die immer wieder passieren? Zum Beispiel, welche typischen Fehler sieht man bei Farben, bei der Auswahl, bei der Anwendung? Was sind so die... Weil es hören ja hier jetzt Anwenderinnen auch zu, die sagen, ja, ich würde mir dann schon mal so ein Coaching buchen, aber was sind denn so, weist mal die Leute ein bisschen drauf hin, was sind denn so typische Fehler?
Fehler sind einfach die, dass man gerade bei den Augenbrauen die Farbe einfach zu dunkel wählt.
Okay.
Und da fängt es halt damit an, ja, ich mag aber nicht mischen. Doch, misch die helle Farbe rein. Dann wird es einfach erstmal ein bisschen zarter. Lieber erstmal zu hell als zu dunkel.
Ja.
Ja, wenn ich mir ganz, ganz sicher bin, die Kundin, die will Farbe, dann mache ich aber trotzdem einen Farbton, dann nehme ich trotzdem kein Mokka, was der dunkelste Braunton ist, weil das ist ja dann 100%ig zu dunkel, auch wenn sie sagt, ich will es dunkel. Immer versuchen, einen Ton heller zu machen, als die Kundin zum Beispiel vorträgt, ja. Es gibt aber auch diejenigen, die sowieso von Haus aus was ganz Helles wollen. Ja, und dann nehme ich halt den hellsten Farbton, das Ginger, und das ist auch wirklich ein schöner, heller,
Ja,
weicher Farbton. Und
okay.
da kann ich aber auch einen Tropfen wieder dunkler reinmischen, weil dann so hell wollte sie es dann doch nicht. Man
Ja.
muss aber ein bisschen ein Gefühl haben, was ist das für ein Typ, wie viele Augenbrauenhärchen sind da. Und was man halt wirklich grundsätzlich falsch machen kann, ist bei den Augenbrauen einfach zu dunkel. Und bei den Lippen einen Farbton nehmen, der zu bläulich rauskommt, gibt es bei uns nicht. Gibt es aber auf dem Markt Lippenfarben, die einfach zu kalt werden vom Endergebnis, ja. Und da sich einfach auch im Farbton vergreifen, weil man mit der Kundin gar nicht bespricht, was will die denn eigentlich? Will sie eher ins Aprikot gehen oder will sie eher ins Bräunliche? Will sie eher ins Pink oder Roséfarben? Am besten da auch einen Lippenstift zeigen lassen, dass man so ungefähr die Farbrichtung hat. Ist dann zwar trotzdem anders, weil die Lippenstifte immer andere Farbpigmente haben, aber dass man so eine Richtung hat.
Ja.
Ja? Und bei Lidstrichen ist es so, dass man ein Schwarz auch nicht immer nehmen kann, sondern ein bisschen, wie soll ich denn sagen, so ein bisschen schauen muss, was nehme ich jetzt für Oberlidstrich, aber was nehme ich für einen Unterlidstrich, ja, da kommt es darauf an, wie viele Wimpern sind denn am Auge.
Also werden unterschiedliche Farben genommen.
Kann man auch, ja, weil
Okay.
wenn ich jetzt ganz wenig Wimpern habe am Unterlid, dann nehme ich da kein Pechschwarz. Für oben vielleicht schon, nehme ich Rich Black, aber weil da unten gar keine Wimpern sind oder ganz helle Wimpern, nehme ich vielleicht ein Schwarzbraun oder ein Anthrazit. Weil sonst sieht das Auge viel zu eingerahmt aus. Und wenn dann oben und unten bei dem Auge mit wenig Wimpern ein Rich Black genommen wird, dann ist das Auge eingerahmt und sieht nicht schön
Ja,
aus.
das sieht man öfter.
Und das sind
Ja.
dann wirklich diese Fehler, dass man nicht dieses Feingefühl hat, wie sagt man denn, so diese Abstufungen zu sehen von den
Die
Farbtönen,
Nuancen,
ja,
ja.
die Nuancen zu sehen, ja, ganz genau.
Und ich finde es ja dann gut, wenn man jetzt zum Beispiel, also ich finde es ja, was heißt, also anders, wenn man jetzt irgendwo im Internet sich Farben bestellt, dann kauft man die meistens sehr billig und nutzt die dann. Bei Hautkontur hat man einen Vorteil, man weiß tatsächlich, wie sich die Farbe entwickeln wird, aufgrund der vielen Erfahrungen, weil es ist ja viel Routine da, und man hat ja eine gewisse Sicherheit dann auch, diese Qualitätsfarben zu verwenden, weil man kann da nachfragen und kann sagen, hey, ich möchte jetzt die und die Farbe kaufen, wie ist denn die so bei diesem
Genau.
Hauttyp? Das ist ja bei Hautkontur alles vorhanden.
Das ist der Unterschied. Und nicht nur im Internet bestellen, sondern auch bei manchen anderen Firmen. Jetzt will ich keiner Firma unterstellen, dass die am Telefon keine gescheite Farbberatung abliefern, aber das sind halt wirklich sehr oft Leute am Telefon, die halt die Farben zwar verkaufen, aber nicht selbst damit pigmentieren. Und ich kann halt garantieren, wie eine Farbe vom Farbergebnis wird, wie gut sie hält, weil ich mit den Farben selbst auch pigmentiere.
Ja.
Und somit haben wir eine permanente Qualitätssicherung. Und das ist das, was auch meine Kunden total schätzen, weil die einfach wissen, wenn jetzt die Frau Obermann sagt, dass der Farbton, der hält gut, dann hält der auch gut. Und alles, was nicht funktioniert, ja, wenn man eine Farbe X hat im Lippenbereich oder auch im braunen Bereich und ich sehe bei der ersten Kundin oder bei zwei Kunden, wenn ich die Farbe pigmentiert habe, die ist nicht optimal, weil sie vielleicht nicht gut hält. Hatten wir schon bei Lippenfarben, die hat einfach nicht gehalten, dann habe ich die sofort rausgeschmissen, weil das ja nicht nur bei der einen Kundin so ist, sondern bei allen anderen auch. Und wenn ich sehe, eine Farbe funktioniert nicht, dann fliegt die raus und dann habe ich die auch schon teilweise wieder zurückgefordert bei meinen Anwendern und habe die ausgetauscht, weil ich
Wie
sage, die Farbe nicht mehr hernehmen, habe gemerkt, die funktioniert nicht.
kann sowas passieren, dass man eine Farbe auf den Markt bringt
Weil
und dann...
der Hersteller halt irgendwie beim Mischen nicht so recht mitgedacht hat.
Sowas passiert also schon, ja, also...
Oder durch die REACH-Verordnung sind so viele neue Pigmente auf den Markt gekommen und so viele Pigmente sind weggefallen. Es gibt jede Menge Firmen, von denen ich weiß, da halten die Lippenfarben einfach nicht.
Und da können wir also ein herzliches Danke an die EU abliefern.
Ja, und die REACH-Verordnung hat uns komplett genervt.
Okay.
Und es gibt immer noch Firmen, die es immer noch nicht hinbekommen haben, dass die Lippenfarben gut halten oder dass die Augenbrauenfarbe gleichmäßig wird. Tut mir leid für die Mitbewerber, die das immer noch nicht hinbekommen. Auch wenn sie ganz tolle Flaschen haben mit ganz tollen Etiketten, aber der Inhalt ist halt einfach wichtig. Und wir verzichten jetzt auf ganz teure Etiketten, die man teuer drucken lassen muss, aber schauen, dass die Farbe, der Inhalt einfach stimmt.
Ich glaube, das macht am Schluss auch mehr Sinn.
Das macht auch mehr Sinn, genau. Die Flasche sieht ja deswegen nicht hässlich aus. Die hat halt einfach ein ganz normales, klares Etikett.
Ja.
Aber das ist mir wichtiger als, der Inhalt muss einfach passen. Und unsere Lippenfarben, die sitzen einfach, die passen, die sind nach der Erstanwendung schon richtig toll in der Haut drin und die Augenbrauenfarben genauso. Lidstriche muss ich fast nicht nacharbeiten. Die Kunden schicke ich meistens nach Hause, wenn die zur Nachkontrolle kommen. Und das ist schon toll. Und das kriegen meine Kunden, unsere Anwender, auch alle Neuen, die zu uns kommen, kriegen alle diese Informationen von mir. Mhm. Ja?
Gibt es da spezielle Farbtöne, die am häufigsten falsch eingeschätzt werden? Und wenn ja, warum? So von eigentlich der Wirkung nicht. Von nicht, oder?
Nee, also ja, es gibt so Fans von sehr dunklen Augenbrauenfarben, also Fans, ich spreche jetzt von Anwendern, die am liebsten mit dunklen Augenbrauenfarben arbeiten, weil man die schneller sieht, also bitte, ja. Die arme Kundin hat dann zu dunkle Augenbrauen, das sollte also auf gar keinen Fall gemacht werden, sondern
sind wir wieder bei den Balken.
Ja, und, sind wir wieder bei oder viel zu dunklen Augenbrauen. Ja. Also nur weil man die Farbe schneller sieht, sollte man es nicht immer mit dunklen Augenbrauenfarben arbeiten, sondern wirklich auch bei dem sich ein bisschen auf die Mittelbrauntöne einschießen, weil die wenigsten Kunden sind wirklich geeignet für ganz dunkle Augenbrauntöne.
Vielleicht ist es ja auch die Unsicherheit, weil diese Anwender kein gescheites Coaching hatten und dann lieber mal kräftiger arbeiten, bevor sie sich da vielleicht vertun.
Ja, sicher. Wenn ich mit einem Farbton arbeite, der nach der ersten Runde erstmal ganz schwach zu sehen ist, tue ich mich als Einsteiger oder als Anfänger natürlich schon schwer. Mhm. Ja, wenn man die Praxis hat, die Erfahrung hat, dann weiß man, wie die Augenbraue aussehen muss und kann die praktisch blind weiterarbeiten, mehr oder weniger. Ja, nein, nicht ganz, aber man kann sich trotzdem orientieren, auch wenn die Härchen nicht so gut, Haarstriche nicht so gut zu sehen sind. Also, ja, was war die Frage nochmal?
Welche Farbtöne falsch eingeschätzt?
Achso, genau. Haben wir schon viel zu viel drum geredet. Ja, falsch eingeschätzt werden auch oft Lippenfarben. Mhm. Dass da auch ein viel zu kräftiger Farbton genommen wird. Dann hat die Lippe hinterher so eine bläuliche Farbe. Die bekomme ich oft zum Korrigieren dann auch wieder, weil es einfach nicht schön aussieht, wenn das aussieht wie herzkrank.
Also es war jetzt spannend. Am Anfang hast du ja gesagt, nee, man kann eigentlich nichts falsch machen. Aber ja, dann doch, weil du bist halt jetzt der Profi, du hast Ahnung, aber jetzt ja, gibt es ja dann doch wirklich Dinge, die man falsch machen kann.
Habe ich das gesagt, dass man nichts falsch machen kann?
Ja, ich glaube schon.
Echt? Aber nicht, immer so sicher. Nicht in Bezug auf Farbauswahl.
Okay, kommen wir mal zur Farbenlehre. Mhm. Warum die alleine nicht reicht. Also scheitert Farbenlehre in der Praxis und warum bei echter Haut? Weil ja, das ist auch noch so ein Punkt, wo ich glaube, da müssen wir auch noch mit drauf eingehen.
Also Farbenlehre ist schon wichtig. Wir haben ja auch schon in vergangener Zeit oft wirklich echt richtige Farbenseminare gehalten und die Kunden waren auch sehr, sehr dankbar. Oder ich habe schon Farben-Zoom-Meetings gemacht, da ging es nicht nur um Farben, da ging es auch um andere Fragen. So ein Farben-Coaching oder ein Farben-Workshop ist schon gut, weil man da wirklich über das spricht, was ich jetzt sage. Ja. Eine Farbenlehre, wo jetzt ganz toll auf dem Flipchart oder mit dem Beamer der Farbenkreis gezeigt wird. Ja, der bringt mir persönlich zum Beispiel gar nichts. Mhm. Weil da habe ich einen Farbkreis mit Gelb, Grün, blablabla und wie auch immer und weiß dann Komplementärfarbe, aha.
Und das lernt man ja schon in der Grundschule eigentlich.
Ja, das lerne ich schon in der Grundschule, aber das ist jetzt halt nicht immer anzuwenden auf die Pigmentierfarben. Ja. Das ist so eine totale Theorie. Also wenn ich eine Farbenlehre wenn ich das wirklich optimal beibringen will, dann sitzen die Kunden bei mir am Tisch. Und dann schauen wir uns jede einzelne Farbe auf dem Handrücken an und besprechen die. Und dann geht es in den Kopf auch rein. Dann mischen wir die auch auf dem Handrücken. Und dann gibt es auch viel Aha, Aha, Aha. Ah ja, das sieht ja schön aus. Und dann schreiben die sich ganz fleißig mit, was habe ich denn da jetzt alles gemischt?
Ich glaube, das ist ja auch das Einzige, was bringt. Also nur, ich meine, wenn ich mir so ein typischen farblichen Kreis anguckt, dann weiß ich zwar mal, wie Farben gemischt werden und was zusammenpasst, aber es geht ja schließlich um, jeder Hersteller hat ja eigene Farbnuancen im Richtig. Angebot und die wirken ja dann zu den unterschiedlichsten Hauttypen auch Richtig. Nochmal ganz anders. Also muss ich ja dann wirklich mit dem richtigen Farbenlehre machen.
Richtig, ja. Und nicht mit dem Farbkreis. Und es gibt natürlich die Regel, was ich schon gesagt hatte, bei einer Entschuldigung, bei einer sehr bläulichen Lippe nehme ich halt praktisch einen Konträrton, das heißt einfach dann einen weicheren, einen Aprikot-Farbton. Außer die Kundin will explizit unbedingt ins Rosé-Pink, dann kann man das auch machen, aber der kommt nicht, verstärkt natürlich auch das Bläuliche, also das Kühle der Lippe. Ja. Oder eben, dass ich bei bestimmten Hautuntergrundtypen einfach einen wärmeren Farbton nehmen im Augenbrauenbereich. Ja, ja. Okay. Das sind so Dinge, das sind so Grundregeln. Ja. Mhm. Und das ist auch nicht so, ist auch nicht so schwer.
Gibt es da eigentlich Regeln, die heute nicht mehr passen, die man früher so vermittelt hat? Fällt dir da was ein?
Nee, wüsste ich nicht. Okay. Nee, wüsste ich jetzt gar nicht. Außer den Farbkreis, den gab es früher schon, aber ja. Damit habe ich noch nie gearbeitet.
Ja, wie entscheidend ist denn eigentlich der Hauttyp und woran erkennt man, was eine Haut mitmacht? Also gehen wir jetzt mal weg von der Farbnuance, sondern mal auf die Haut.
Ja, natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass ich bei einem Hauttyp zum Beispiel, wenn ich eine sehr, wir haben ja eine Farbstabilität, ja, und wenn ich jetzt sage, unsere Farben sind super stabil und halten schon gleich bei der ersten Pigmentierung ganz toll, da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede, weil ich natürlich auch unterschiedliche Hautbeschaffenheiten habe. Mhm. Eine sehr grobporige, fettige Haut, also die kann auch in der Augenbraue grobporig sein. Und wenn eine Haut eher eine fette Haut ist, dann arbeitet die einfach auch in dem Bereich, im braunen Bereich ganz gerne. Und da kann dann einfach auch ein Pigment, was sehr stabil ist und wo ich jeden Haarstrich normalerweise sehe, kann in der Haut verschwimmen.
Ja, das sieht man bei Tattoos ja auch.
Ja, das gibt es. Wenn die Haut eher dazu neigt, viel Talg abzusondern, die schafft schon was weg und dann schiebt die auch die Pigmente gleich wieder hoch und dann verschwimmen die an der Hautoberfläche. Kommt zwar selten vor, aber da kann auch die stabilste Farbe oftmals ein bisschen verschwommen aussehen. Ja, oder ich habe auch, wenn ich eine sehr dünne Haut habe, kann durchaus auch mal ein Farbton in der Haut ein bisschen spreiten. Deswegen muss ich, wenn ich eine sehr dünne Augenhaut habe, ganz vorsichtig die Linie nach außen ziehen, um erstmal zu sehen, wie stabil ist denn die Haut eigentlich.
Nimmt die das überhaupt auf oder an? Ja.
Ja, und möglichst vermeiden, dass ich den Lidstrich nach außen zu weit rausziehe, obwohl es schön ist. Mhm. Aber es kann natürlich bei einer sehr dünnen Haut, beim instabilen Gewebe, kann es dann schon passieren, dass die Farbe ins Gewebe läuft.
Bekommt man da auch Coaching-Tipps in die Richtung?
Ja, natürlich.
Das ist wichtig, glaube ich.
Ja, klar, auf jeden Fall. Oder auch bei einer Lippe, die sehr dünn ist, die kriegt zum einen kriegt die immer kleine Hämatome beim Pigmentieren. Und auch da kann es dann mal sein, dass die Kontur so ganz minimal ausläuft, aber das ist eigentlich oftmals ganz, ganz wenig. Ja. Also der Hautuntergrund ist schon sehr wichtig. Ja. Und wenn ich eine Neurodermitis-Haut habe, die auch diese Schübe hat, die ist ja oft dann sehr trocken. Mhm. Da kann es auch passieren, dass die Farbe sich schneller ablöst wieder, dass die schneller verblasst.
Aber man kann Neurodermitis Haut pigmentieren.
Ja, natürlich, solange kein Schub da ist, auf jeden Fall, ja. Mhm. Oder was man auch in der Schulung lernt, in der Einsteigerschulung schon, wir haben ja Kontraindikationen, also relative Kontraindikationen, wenn eine Kundin Cortison nimmt. Mhm. Auch da hat das auch eine Auswirkung auf die Farbe, weil die Haut einfach als Gewebe etwas aufgeschwemmter ist, Wassereinlagerungen bildet, dann kann sich auch da wiederum ein Farbton verändern. Also Farbe oder Farbauswahl ist schon auch wichtig in Verbindung mit der Hautbeschaffenheit.
Ja.
Ja, wobei das jetzt eine Sache ist, es kommt ja nicht so oft vor. Es gibt, sagen wir mal, 20% der Kunden, die wirklich so eine extrem instabile Haut haben. Oder ja, auch bei einer sehr reifen, bei einer älteren Haut, da ist die Haut einfach faltiger, dünner. Und da muss ich immer mit hellen Farbtönen arbeiten, weil je dunkler, desto härter wirkt die Falte zum Beispiel.
Aber wie geht man bei Falten vor? Ich kann mir vorstellen, da geht es ja quasi bergab, bergauf. Ich muss es jetzt als Laie fragen. Wie kriege ich da gerade Striche hin?
Sie wären nicht so gerade. Also kann man es theoretisch schlecht erklären, aber da kann man schon. Kann man schon, also
beim, das muss ja dann im Faltenzustand von außen gerade aussehen,
beim,
oder?
Ja, beim Lippenpigmentieren kann man eigentlich sehr schön sogar von den Fältchen ablenken.
Okay.
Und da ist natürlich trotzdem der Rand, dann sind natürlich die Fältchen da, aber man kriegt da schon eine relativ gerade Lippenkontur pigmentiert. Und mal bei den Augenbrauen, da kann man auch mal so ein bisschen powdern eher, also diese Powdertechnik anwenden, okay, wenn sehr viele Falten da sind. Aber ich mache da auch die Härchentechnik, aber weise schon darauf hin, dass das natürlich dann von den Haarstrichen, dass die nicht so schön verlaufen wie bei einer glatten Haut. Aber das kann man dann so ein bisschen schattieren, stricheln, ja, das kriegt man dann schon dafür, ganz gut
hin. Da muss man halt sein Handwerk verstehen.
Wichtig ist, dass man bei einer Haut mit sehr vielen Falten, gerade bei Augenbrauen auch, dass man da immer im hellen Bereich arbeitet, ja, weil alles, was dunkel ist, verstärkt das Ganze nochmal.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Gibt es denn so Hauttypen? Gut, wir haben es eigentlich jetzt schon gehört. So, ich kann mir vorstellen, sehr dünne Haut macht viel Probleme oder auch Neurodermitis-Haut. Für ungeübte Anwender, das ist die Frage.
Ja, Neurodermitis weniger, weil man da ja einfach schaut, wenn das nicht gerade in dem Moment, in dem die Neurodermitis ausgebrochen ist, also der Schub praktisch,
ja,
dass man da nicht pigmentiert. Und ansonsten ist es auch wiederum alles eine Übungssache und auch eine Erfahrungssache, dass, okay, ich auch ein Hautbild erkenne. Ja. Deswegen ist es immer schwierig, Quereinsteiger auszubilden. Da haben wir ja oft Nachfragen, die dann Permanent Make-up lernen wollen, weil sie sich die Augenbrauen selber gut färben können. Ja. Und mein Permanent Make-up wäre dann auch eine Spezialisierung, die sie lernen könnten. Mhm. Aber so einfach ist es natürlich nicht.
Was mich jetzt interessiert, wenn man sich die Farbkarte von Hautkontur anschaut, wo fängt man gedanklich an? Gibt es da irgendwo Orientierungspunkte, wenn man so die Farbwahl trifft?
Nee, die Farbkarte ist eine Orientierung, was es an Farben gibt, welche Farben ich kaufen kann. Also, und in etwa eine Farbnuance, wenn ich die Farbkarte umdrehe, habe ich die Farben nochmal beschrieben. Also das ist fast noch besser als der Farbklecks auf der Farbkarte, ja, weil dann nochmal eine Farbenbeschreibung da ist. Und letztendlich muss ich mir einfach die Farbe bestellen, muss sie auf dem Handrücken ausprobieren. Aber
hat man schon, genau, ja, der Handrücken.
Das ist ja das, ich muss
auch die Farbe. Auch auf dem Handrücken der Kundin dann.
Ja, das dann, wenn die Kundin da sitzt, sowieso auf der Haut der Kundin. Aber letztendlich schaue ich mir die Farbe wirklich dann direkt live an.
Ja,
okay. Ja, die Farbkarte ist eine reine Orientierung.
Okay. Welche Rolle spielt Erfahrung dabei, das Ergebnis vorher einschätzen zu können? Reicht da jetzt diese...
Ganz viel.
Also Routine ist wieder der Punkt.
Routine, ja. Oder mich fragen. Ja, oder halt,
ja klar, ja, genau. Oder da ist wieder sagen, der Chat im Spiel.
Was nehme ich denn jetzt da für eine Farbe? Ja. Und ja, das wird halt wirklich sehr oft gefragt, auch von Anwendern, die schon sehr viele Jahre pigmentieren, aber eben nicht so viel machen. Und die sind einfach sehr dankbar, dass wir diesen Chat haben. Gell?
Man sieht ja, du hast eine sehr klare Vorstellung davon, wie ein Farbton am Ende wirken soll. Und wie hast du dir das erarbeitet? Also wie gibt man das auch im Coaching weiter? Ich weiß, wir haben das heute schon hier und da angerissen, aber ich will ja jetzt, dass die Anwenderin, die hier zuhört, auch versteht, wenn ich jetzt da hingehe, ist das dann auch wieder der eigene Handrücken?
Also es ist, die klare Vorstellung ist die, ich bespreche ja mit der Kundin, in welche Richtung soll es denn gehen? Ja? Geht es eher ins Aprikot? Nein, auf keinen Fall, schon eher ins Rosé, aber nicht pink. Aber auch nicht rosa, aber eher schon rot.
Also so, jetzt bin ich raus.
Das sind die Vorstellungen von den Kunden, genau. Okay. Und dann sage ich, aha, okay. Also bleiben wir mal bei einem, entweder Aprikot oder eher ins Kühle. Muss nicht rosa sein. Ja, dann schon eher, also nicht Aprikot. Sage ich, okay, dann bleiben wir jetzt im Kühlen, ja. Und dann nehme ich halt einen schönen, kühlen Farbton, zum Beispiel das Punch. Das ist so ein Roséton, also in den Rosé-Bereich gehend. Und dann streichen wir den schon mal auf den Handrücken auf. Aha, ja, das ist schön. Und dann zeige ich aber noch einen helleren. Ja, der hellere gefällt mir fast besser, aber der ist mir fast zu hell. Dann kann man die beiden Farbtöne mischen. Okay. Also ich muss immer klären, wo es hingehen soll. Und zwar ganz einfach, eher in die Aprikot-Richtung, bräunlich-Aprikot oder eher in die Rot-Rosé-Richtung, eher ins Kühle. Mhm. Ja, und wie gesagt, einfacher noch dann eben vielleicht den Lippenstift zu sehen, den sie sich gerne aufträgt. Mhm. Und das einfach abzuklären. So kann ich schon ganz schnell innerhalb von 2 Minuten feststellen, was nehme ich denn bei der Kundin. Ja, und dann weiß ich auch, dass der Farbton sich sehr schön der Lippe anpasst. Wenn ich ein Rot reinmische, wird er ein bisschen deutlicher, ein bisschen prägnanter, ja. Dann wird er leuchtender. Mhm. Das will sie dann auch. Ja. Okay. Ja, ein Rot darf schon drin sein. Nein, ein Rot darf auf keinen Fall drin sein. Ja, das sind aber alles so diese Überlegungen. Ja, wie lange dauert sowas? Kurz, nur 2 Minuten.
Ja, weil man es kann.
Ja, ich check dann ab, was will sie denn, ja. Und manchmal trage ich 2 Farben auf, dann passt. Manchmal trage ich 4 Farben auf und sage, und das mischen wir. Und die meisten vertrauen auch.
Okay, ja gut, weil man dir vertrauen
aber kann. Aber das ist etwas, was sehr viele Kunden nicht wissen, also Anwender nicht können. Die haben wirklich ein Problem mit der Farbwahl. Mhm. Und die sollen einfach zur Farbenlehre kommen. Dafür biete ich das ja auch an.
Wie schaut das dann aus? Wie viele Tage ist das? Oder?
Ein Tag. Die können auch einzeln kommen. Dann zeige ich ihnen die ganzen Farben und wir machen Farbmischungen zusammen. Weil es ist wirklich nicht so schwer. Es gibt ein Nougat Crisp. Es gibt 2, 3 Basic-Farben, die man hernehmen kann und ein bisschen abmischen, dass die kräftiger werden. Mhm. Und da mache ich nie was verkehrt. Da mache ich keinen Fehler.
Okay.
Und wenn es zu hell wird, dann mache ich ein bisschen was mehr von dem Dunkleren noch mit rein. Aber es haben sehr viele wirklich Probleme damit, Lippenfarben zu mischen. Oder Lippenfarben auszuwählen.
Ja, glaube ich. Mhm. Mhm. Jetzt hört wahrscheinlich hier jemand zu, der bei Farben oft unsicher ist.
Ja.
Was wäre jetzt so der wichtigste Tipp, um Sicherheit zu bekommen? Der allerwichtigste. Kann man sagen, es ist der Handrücken und der Test und das Ausprobieren?
Ganz genau. Und nicht nur mit 2 Lippenfarben zu arbeiten, weil nämlich 5 mehr Geld kosten, sondern sich das komplette Farbsortiment einfach hinzustellen. Mhm. Ja, und sei es dann auch 3 Farben kaufen, aber die anderen vielleicht als kleine Spritze anfordern, damit man sich die zumindest mal auf dem Handrücken anschauen kann.
Und man kann ja auch mischen. Also man verkauft sich ja nicht komplett, sondern man kann ja dann auch mal heller, dunkler mischen.
Ja, und so weiter, natürlich kann man das auch. Ja. Richtig. Und einfach die wichtigsten Farben im Sortiment zu haben. Ja, wenn mich meine Anwender fragen, was nehme ich jetzt da für eine Farbe, sage ich, das und das mischen, ja, die habe ich jetzt nicht. Ja. Dann bitte bestellen.
Ja. Ja gut, das ist ja wie beim Künstler, beim Maler, der muss ja auch seine wichtigsten Farben parat haben, sonst wird es nichts.
Eine Farbflasche, Lippenfarbe, kostet zwischen 55 und 73 Euro plus Mehrwertsteuer. Das hat sich mit einer Lippenbehandlung bereits amortisiert.
Ja, klar.
Selbst wenn ich für die Lippe ein ganz günstiges Honorar berechne, normalerweise nimmt man um die 950 Euro für eine Lippenkontur, gibt aber auch Anwender, die nehmen halt nur 550 Euro. Ja. Und dann ist natürlich ein Farbfläschchen mit 73 Euro, wenn ich nur einmal damit arbeiten würde, ist es natürlich viel, ist klar, aber ich sollte ja auch 2, 3 Lippen vielleicht damit wenigstens machen. Ja, das
rechnet sich immer. Also,
ja, das ist immer eine Sache, auch wie viel man macht, ja. Aber je mehr Farben man da hat, desto mehr kann ich doch anbieten und desto motivierter bin ich ja auch.
Ja, absolut.
Ja? Wenn ich ein Kosmetiksortiment habe, ein Depot und habe davon nur die Reinigung und eine Nachtcreme und vielleicht noch die Augencreme im Regal stehen, ja, dann fehlt mir aber die Tagescreme und dann fehlt mir die Maske und dann fehlt mir dies und dann fehlt mir jenes.
Stimmt. Naja, also ganz spannendes Thema wieder heute. Also das war jetzt wirklich Folge 3, richtig?
Ja.
War Folge 3, genau. Also Farben verstehen statt raten. Waren wieder ganz, ganz viele wichtige Impulse dabei. Und ich glaube, man sollte hier wirklich bei dem Podcast am Ball bleiben, damit, weil man lernt hier echt viel. Also mir geht es ja selber so, ich bin jetzt dann bald, ich kaufe mir jetzt dann auch ein Gerät. Kannst bald
pigmentieren.
Ich kaufe mir jetzt dann ein Gerät und ich kann zwar nicht malen bzw. zeichnen, wie wir schon gesagt haben, aber also ich finde es wirklich ganz, ganz wertvoll. Und vielen Dank nochmal für die guten Tipps und auch für die Erfahrungsberichte, weil ich glaube, die sind ja wirklich, ja, man kann ja davon total profitieren. Ja,
ich gebe die gerne weiter, immer gerne.
Also Leute, bleibt am Ball. Wie ich immer sage am Schluss, vielen Dank fürs Dabeisein und wir wissen nicht, was als nächstes kommt, aber lasst euch überraschen, denn es geht weiter in dieser Staffel und seid gespannt und ich würde mal sagen, damit enden wir hier und sagen ciao und bis bald.
Wir hören uns wieder.
Ja, ich freue mich. Hoffentlich. Ja, bleibt dran. Ciao.